SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen zu einem unserer nächsten Podcasts, Podcast-Folge Nummer 18 oder auch ein wunderschönes Moin hier aus Bremen. Heute ist der 26. Februar 2026. Und heute haben wir ein neues, weiteres, sehr interessantes Thema mitgebracht, nämlich die E-Rechnung. Vielleicht können viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich daran erinnern, dass wir schon vor etwas mehr als einem Jahr darüber gesprochen haben, was denn alles so passiert mit der E-Rechnung, was alles gefordert ist. Und heute wollen wir einfach mal gucken, was ist in der Vergangenheit passiert und vor allem, wie geht es weiter? Ein schöner Blick in die Zukunft. Und damit ich hier nicht den ganzen Tag rede, habe ich mal wieder zwei Experten auf diesem Gebiet mitgebracht. Zum einen Nicolas Ziebusch, zum anderen Kurt Schulz. Und ja, die Show gehört euch, der Podcast gehört euch. Ihr seid die Experten in diesem Format, von daher stellt euch gerne vor. Und dann würde ich sagen, lasst uns loslegen. Thema X-Rechnung, Zugpferd, X-Rechnung, was auch immer.
Viel Spaß. Ja, ganz genau. Also ich bin Nicolas Ziebusch. Ich bin seit ungefähr 6 Jahren bei Abarth. Zeit verfliegt. Und das Thema E-Rechnung, das begleitet mich schon, ja, seitdem ich bei Abarth bin. Ich habe damals angefangen, meine Bachelorarbeit dazu zu schreiben. Und das war damals eher ein kleineres Thema, muss man sagen. Denn da war es zum damaligen Zeitpunkt, also so 2020, rum so, dass die X-Rechnung verpflichtend geworden ist im Bereich B2G. Also da geht es ja um den Dokumentenaustausch mit den Behörden. Ja, und mittlerweile ist es ein größeres Thema geworden. Da kommen wir auch noch gleich zu. Genau, das ist ein Thema, was den Kurt Schulz und mich gerade sehr umtreibt, womit wir auch jetzt einige Projekte schon gemacht haben. Und genau.
Ja, cool. Schulz ist eine super Überleitung. Hallo Kurt.
Das bin ich.
Willkommen im Studio.
Ich bin Kurt Schulz. Ich bin seit mittlerweile 15 Jahren bei der Abarth AG und mache seit roundabout 27 Jahren SAP-Beratung im Bereich FICO und so ein ganz bisschen Entwicklung. Und wie Nicolas ja schon gesagt hat, wir machen ganz viel zusammen E-Rechnung.
Ja, sehr schön.
Genau, wir machen ganz viel E-Rechnung und das Thema E-Rechnung, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man sich merken muss, ist, das ist kein Thema, wo man sagen kann als Unternehmen, oh, das lege ich erstmal beiseite und kümmere mich später drum. Nee, dahinter steht eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung, die man halt umsetzen muss. Und der Stichtag, der kommt jetzt, das ist der 1.1.27 für Deutschland. Ja, und da ist nicht mehr viel Zeit sozusagen. Ne? Das ganze Thema, ich will jetzt nicht großartig langweilen und so großartig ausholen mit den gesetzlichen Hintergründen, aber nur so ein bisschen, damit man es versteht. Das ganze Thema ist eigentlich schon ein bisschen älter. Das geht zurück auf eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014, also mittlerweile auch schon über 10 Jahre. Die hatte mal das Ziel, die ganzen, sage ich mal, nicht miteinander kompatiblen E-Rechnungsformate innerhalb der EU so zu vereinheitlichen, nicht? Also wie das immer so mit EU-Richtlinien ist. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, am Anfang war erstmal nur der Bereich B2G drin, also Business to Government. Und das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Speziell in Deutschland, das kam ja noch von der vorherigen Regierung, ist das Wachstumschancengesetz in Kraft getreten. Und das sieht die E-Rechnung eben auch verpflichtend für den Rechnungsaustausch im B2B-Bereich, also zwischen den privaten Unternehmen vor. Der Empfang, der ist schon länger verpflichtend, seit Anfang 25.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich hatte die ganze Zeit immer, wenn wir über E-Rechnung, hatte ich so im Hinterkopf Anfang 25, weil da haben wir damals nämlich auch drüber gesprochen, dass ab 1.1. oder so war das, 25 etwas in Kraft tritt. Aber das war tatsächlich nur der Empfang, alles klar.
Genau, und jetzt der 1.1.27, da ist die E-Rechnung dann Pflicht auf Ausgangsseite. Also da darf ich nur noch ausschließlich elektronische Rechnungen versenden. Papier, PDF und so weiter, was ich vorher gemacht habe, kann ich im Prinzip alles vergessen. Ich bin dann dran. Das Ganze gilt schon bei einem Umsatz von 800.000 Euro. Und es gibt auch kaum Ausnahmen davon. Also klar, Kleinstunternehmen laut dem Umsatzsteuergesetz, die nicht. Und auch so Sachen wie Reisekosten und Fahrtausweise. Das wäre überhaupt nicht pragmatisch, da eine E-Rechnung jedes Mal ausstellen zu müssen für 3,79 Euro so ungefähr. Aber ansonsten ist, wie gesagt, der 1.1.27 der Stichtag für die Unternehmen mit einem Umsatz von 800.000 Euro. Und dann geht das sukzessive weiter, dass auch die Unternehmen zum 1.1.28, die einen geringeren Umsatz haben, dann dran sind entsprechend.
Okay, und mal ganz doof gefragt, was ist, wenn Firmen das zum 01.01.27 noch nicht umgestellt haben? Dürfen die dann einfach keine Rechnung? Also gibt es dann auch Problematiken mit dem Finanzamt, dass Ausgangsrechnungen nicht im entsprechenden Format vorliegen? Oder?
Dann bist du einfach schlicht und ergreifend am Umsatzsteuerrecht vorbei.
Das ist der Paragraph. Also es wird auch wirklich so gehandhabt.
Dass genau. Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz. Mhm. Und was dann auch schlimmstfalls passieren kann, ist, dass du dann die entsprechende Vorsteuer nicht mehr ziehen kannst. Und dann wird's hakelig. Also alle Rechnungswesen-Kollegen, die uns jetzt zusehen und zuhören, denen stellen sich da die Nackenhaare auf, hätte ich fast gesagt. Ne?
Okay, verständlich, ja.
Genau.
Aber das ganze 01.01.27 gilt eben nur für Deutschland. Andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Also in anderen Ländern können die Fristen da ganz anders sein. Und Nikolas und ich beschäftigen uns im Moment im Schwerpunkt mit dem Versand aus Deutschland heraus. Und wenn du in Deutschland ein in Deutschland ansässiges Unternehmen bist, dann kannst du in jedes europäische Land, in jedes Land der Welt Rechnungen versenden. Und da ist der deutsche Standard, der ist an der Stelle der gültige Standard.
Okay.
Genau, also was man wissen muss, für Deutschland sind die relevanten Formate X-Rechnung und Zugpferd.
Ich wollte gerade sagen, gerade Zugpferd, das ist, glaube ich, sehr vielen im Kopf geblieben. Auch schon damals, aus dem, was ihr mal erzählt habt, XML beziehungsweise X-Rechnung, okay, aber dieses Zugpferd, das ist ja schon...
Ja, Zugpferd ist auch eine sehr interessante Wortschöpfung, das steht, ich erzähl's einmal, dann haben es alle vergessen.
Das wäre die nächste Frage gewesen, kennst du, wofür Zugpferd steht?
Ja, das ist zentraler User Guide des Forums Elektronische Rechnung Deutschlands. Ja, man hört sofort, es ist ein deutsches Format. Das haben
man
alle
wieder vergessen. Man hört auch, dass er das ständig erzählt.
Ne? Ja, das lief schon sehr gut über deine
Lippen. Das habe ich, genau. Ich habe zu viel Tagesfreizeit wahrscheinlich, dass ich mir sowas merken kann. Nee, was man einfach wissen muss, die beiden Formate, die unterscheiden sich darin, das X-Rechnungsformat ist ein reines strukturiertes Format, also XML. Mhm. Und das besagte Zugpferdformat ist ein Hybrid. Das heißt, da wird in einen PDF A3-Container, also auf Deutsch gesagt PDF, ein XML eingebettet. Das ist auch das Format, was in der Praxis beliebter ist, das ist so herausgestellt, weil man sozusagen, jetzt kommt auch so ein Lieblingssatz von mir, dass man das Beste aus beiden Welten vereinigt. Also man hat auf der einen Seite das maschinell verarbeitbare XML, was aber halt sehr technisch ist. Und wenn da jetzt eine Buchhalterin reinguckt, die den Job seit 25 Jahren macht, die sieht halt nur XML-Tabs und das Ganze sehr technisch. Die erkennt vielleicht noch, oh, das ist der Rechnungsbetrag, 1200 Euro. Aber dann gibt's da irgendwelche Field-Mappings und speziellen E-Rechnungscodes. Da ist die raus, ne? Und dafür gibt's das Hybridformat, wie gesagt, Zugpferd, wo ich denn auch das XML habe, was ich maschinell verarbeiten kann, aber vor allen Dingen auch für den Bearbeiter, für den Buchhalter, das menschenlesbare PDF. Und da habe ich dann sozusagen, wie gesagt, das Beste aus beiden Welten
vereint. Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich tatsächlich an so ein paar private Geschichten, wo man dann mal Rechnungen zugeschickt bekommt, wo man teilweise eine PDF drin hat und zusätzlich noch ein XML. Mhm. Und die machen dann wahrscheinlich diese X-Rechnung, weil die dann halt die E-Rechnung als XML-File haben, aber zusätzlich noch das klassische PDF damit drin haben, was du dann ja aber nicht mehr verwenden kannst.
Das ist auch übrigens keine urdeutsche Erfindung. Also in Frankreich beispielsweise gibt es den Standard Faktur X und das wurde zusammen mit der Kommission vom Zugpferd entwickelt. Und das ist genau die gleiche Technik, also auch so ein Hybridformat, wo in ein PDF eine XML-Datei eingebettet wird. Das ist also dadurch, dass es halt in der EU auf diese Derivative zurückgeht, relativ standardisiert. Aber jedes europäische Land hat halt seine eigenen Fristen, seine eigenen Formate. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, auch seine eigenen Versandmöglichkeiten und Kanäle.
Lass mich raten, das Klassische, wie man es von früher kennt, man macht den Briefkasten auf zu Hause und holt eine Rechnung in Form von Papier raus, funktioniert nicht mehr.
Das funktioniert nicht, aber witzig, jetzt kannst du das gerne erstmal
erzählen.
Das wäre
aber zulässig.
Das wäre.
Wenn du das PDF druckst und die XML-Datei und beides in Umschlag steckst, ist das zulässig.
Das heißt, es wäre zulässig, wenn das XML-File komplett ausgedruckt wird und dann...
Ja, das ist genauso. Man kennt das noch von früher. Also
Digitalisierung.
Ich bin ja nun ein bisschen älter als Nikolas und ich kenne das noch von früher, als ich mit SAP anfing. Da ging dann immer einmal am Tag ein Bote mit einer Diskette zur Bank und brachte den Zahlungsträger hin. Selbst das wäre heute auf dem USB-Stick noch zulässig, dass man sagt, ich habe ein PDF, also ein Zugpferd, und bringe es direkt zu meinem Kunden. Geht auch. Das kann man machen. Man kann auch sagen, ich nehme das XML oder das Zugpferd und versende es einfach per Mail. Mhm. Ist auch zulässig. Also der Übermittlungsweg in Deutschland ist so nicht vorgeschrieben, weil wir im Gegensatz zu den Franzosen zum Beispiel es an keine behördliche Stelle schicken müssen. Wir können es also direkt an den Rechnungsempfänger schicken. Das macht es ein bisschen einfacher für uns. Und da ist halt der Übermittlungsweg, wie man es macht, überhaupt nicht vorgeschrieben.
Okay. Ja, das ist halt auch interessant, gerade wenn man dann den E-Mail-Versand nehmen möchte, muss man jetzt nicht darauf achten, ist diese E-Mail signiert, gibt es spezielle Zertifikate dafür, sondern was das mit dem Ausdrucken von einem XML, das finde ich interessant.
Digitalisierung, wie gesagt, das gilt nur in Deutschland. Andere Länder sehen das eben anders und Kurt hatte es ja eben gesagt, also in Frankreich ist es so, dass dieses Faktur X E-Rechnungsformat, dass das zusätzlich an die Behörden geschickt werden muss. Das Ganze ist da also so ein bisschen komplizierter. Das Finanzamt liest mit, hätte ich fast gesagt. Mhm. Da gibt es eine Plattform, die heißt Chorus Pro. Und auch die Software, die verwendet wird, muss bei den französischen Behörden richtig registriert werden. Wir beide hatten uns mal informiert, die Software, da muss man persönlich in Frankreich vorstellig werden. Da wird's.
Okay. Aber das macht das Ganze ja auch wieder ein bisschen sicherer, weil gerade wenn man darauf hinausläuft, okay, man kriegt irgendwelche Spam-Mails, wo Rechnungen angehängt sind. So, wenn man jetzt in Frankreich beispielsweise, dann kriegt man ja als Rechnungsempfänger auch schon mit, okay, die Rechnung, die hat ja Hand und Fuß, weil man ja sieht, mehr oder weniger, dass die auch an die entsprechende Behörde gegangen ist.
Aber der Hintergrund ist nicht, du kriegst irgendwo eine Rechnung, wo du glaubst, dass das Spam ist. Der Hintergrund ist einfach Steuer. Die Franzosen kriegen so genau mit, welche Steuer abzuführen ist und welche Steuererwartungen sie haben.
Na gut.
Ja, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was man sich nur schon mal merken kann. Ab 2030 kommen die sogenannten Wiederreformen, das sind Umsatzsteuerreformen. Da wird das noch ein bisschen strenger gehandhabt, voraussichtlich mit der Übermittlung an Staat. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber wir wollen jetzt nicht ab.
Okay. Lass uns 2029 nochmal was zu Wiederreformen machen.
Mal gucken, wer bis dato in Rente ist.
Mal schauen.
Ich gucke die mal.
Kurt kommt auch dafür gerne aus
dafür der Rente. Dafür komme ich auch.
Ich komme darauf zurück. Dann.
Ja. E-Rechnung gibt es natürlich nicht nur in Deutschland oder in Europa. E-Rechnung gibt es prinzipiell überall auf der Welt. Sei es nun Amerika, sei es China, sei es Mexiko. Die haben alle E-Rechnung.
Okay.
Das ist aber in dem Moment nur noch wie so eine Art Sammelbegriff. Also das hat teilweise mit den europäischen E-Rechnungen, so wie wir sie kennen, so wie wir sie jetzt haben, sehr, sehr wenig zu tun. Also das mexikanische Format zum Beispiel ist etwas völlig anderes als das, was wir tun. Und wir sagen zum Beispiel unserem Kunden, pass auf, ich nehme jetzt wieder den Satz von dem Nikolas, nimm das Beste aus beiden Welten und versende immer das Zugpferd. Mhm. Egal, wo du hin willst, ob du nach Frankreich willst, ob du nach Mexiko willst, ob du nach Angola willst, wo du hin willst, nimm immer das Zugpferd. Dann hast du immer erschlagen, dass es jemand lesen kann und dass es jemand eventuell maschinell verarbeiten kann. Denn das hatte ja Nikolas auch schon gesagt, erstellst du eine E-Rechnung, die nicht konform ist oder die nicht ankommt, kannst du als deutsches Unternehmen keine Vorsteuer ziehen. Und keine Vorsteuer ist im Maximalfall 19%.
Also man muss, egal in welchem Land man sich bewegt, einfach als Unternehmen gucken, wo bin ich tätig, wo habe ich Tochtergesellschaften, und dann muss man einmal prüfen, okay, das sind folgende Länder und wann gilt welche E-Rechnungsfrist? Im Eingang, im Ausgang, im Bereich B2G, B2B und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach dann mal aufgedröselt angucken und sich am besten halt frühzeitig informieren.
Auf jeden Fall.
Und du musst halt auch zusätzlich noch beachten, wie ist der Übermittlungsweg? Wenn du das in Deutschland machst, schickst du einfach eine E-Mail raus. Wenn du das in Frankreich machst, dann kannst du nicht mehr einfach eine E-Mail rausschicken. Und wenn du die nach Amerika schickst, interessiert sowieso wahrscheinlich keinen. Ja gut, weil die einfach mit dem Format, so wie wir es machen, überhaupt nichts anfangen können.
Also Fun Fact, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt drauf komme. Wahrscheinlich kann man sich das gut merken. Aber wir haben uns letztens auseinandergesetzt mit den E-Invoicing-Vorschriften der Vereinigten Arabischen Emirate. Die schreiben beispielsweise PayPal als Versandweg vor.
Okay.
Ja, PayPal ist ein Netzwerk, ganz kurz gesagt ein Cloud-Service, wo die Rechnungsformate dann über ein sogenanntes Four-Corner-Modell versendet werden, also nicht direkt der Rechnungsaustausch über Sender und Empfänger stattfindet, sondern da Service-Provider genutzt werden. Will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen, nur weil das Schlagwort PayPal wird häufig verwechselt mit, oh, das ist ja auch ein E-Rechnungsformat. Nee, PayPal ist ein Versandweg. Ne?
Ah, okay.
Okay, aber da stellt sich ja zwangsläufig auch die Frage eigentlich, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon mittendrin, wie setzt man denn das Ganze in seinem ERP-System bzw. SAP-System dann konkret um?
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt nochmal eben die Grundlagen gelernt, also wieder fürs Verständnis gesorgt, so gerade weil dieses X-Rechnung-Zugpferd, das ist halt das, was da draußen bei den Ahnungslosen auf jeden Fall hängen geblieben ist. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wenn man SAP im Einsatz hat, wahrscheinlich out of the box wird es ja wahrscheinlich auch nicht so direkt funktionieren, aber da habt ihr eine Lösung für. Ihr habt euch da ja sehr intensiv mit beschäftigt.
Wir haben da ein bisschen Zeit investiert und haben versucht, eine Lösung zu finden, die für uns funktioniert. Und zwar sollte diese Lösung so funktionieren, das Thema ist SAP-seitig gesehen sehr IT-getrieben. Das heißt, du hast Oberflächen in dem ganzen Bereich E-Rechnung, die sind halt für einen ITler gedacht. Aber der ITler erstellt keine Faktur. Die Faktur wird von jemandem erstellt, der im Regelfall nicht ganz IT-affin ist. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Oberfläche, wo drin steht, zum Beispiel, welcher Kunde ist es? Wie hoch ist der Betrag? Haben wir eine Kundenreferenz, die, sagen wir mal, auf eine Bestellung referenziert oder sowas? Und dahingehend haben wir das ABAP Invoice, den ABAP Invoice Monitor geschaffen, der also diese ganzen Informationen grundlegend so darstellt, dass es durch den Fachbereich auch durch nicht technikaffine Menschen benutzt werden kann.
Genau. Also das Schlagwort, was man sich vielleicht merken muss, ist Document and Reporting Compliance. Das ist die Lösung der SAP, die wir da haben. Und wir sind eben hergegangen und haben den ABAP Invoicing Monitor entwickelt. Und das ist das, was Kurt eben sagte. Wir sehen das Ganze aus Sicht des Fachbereichs und weniger im Gegensatz zur SAP DRC aus Sicht der IT, indem wir eben all die Felder, die ein Buchhalter braucht, um eine Rechnung zu verwalten, dass man die alle auf einen Blick hat. Nichtsdestoweniger ist es in der Praxis, das sei auch nicht ganz verschwiegen, natürlich so, dass die Rechnungen im Regelfall nicht im Vordergrund alle, also jede Rechnung wird nicht einzeln verschickt, sondern im Hintergrund der Fakturavorrat, wie das ja so schön heißt, abgearbeitet wird und man dann eine entsprechende Hintergrundverarbeitung nutzt, die unsere Lösung der ABAP Invoicing Monitor natürlich auch vorsieht. Ne?
Okay. Wir haben Kunden, die haben ein Rechnungsvolumen von 100 Rechnungen pro Monat und wir haben auch Kunden im mehreren Tausenderbereich. Also wenn man es tatsächlich mit der Hand machen würde jeden Tag, dann würde der eine nur noch sitzen und klicken. Deswegen geht es in der Nacht. Und nun stellt sich ja immer die Frage, was ist denn, wenn es nicht geht?
Mhm.
Haben wir ganz einfach gemacht. Sollte das nicht funktionieren, kriegt derjenige, der die Faktur erstellt hat, einfach eine E-Mail, dass deine Faktur nicht erstellt wurde.
Okay,
also
sehr gut.
Ganz einfaches Ding. Wir haben versucht, eine einfache Lösung zu erzeugen, die nicht irre komplex ist, die man ohne viel Schulung, Einweisung
keep ganz simple benutzen kann. Das ist ein Karamotto an der Stelle, ja.
Ja, und die man hoffentlich nie braucht. Wenn immer alles gut läuft, musst du da ganz wenig reingucken.
Ja,
kannst
stimmt,
daran
man
gucken.
Muss ja immer vom Worst Case ausgehen.
Du musst vom Worst Case ausgehen.
Ja.
Genau. Wir haben in dem Invoice Monitor können wir auch Rechnungseingänge verbuchen.
Mhm.
Und da muss man schon mal reingucken. Anders geht es nicht. Die ganze Geschichte, die wir da gebaut haben oder die wir da benutzen, basiert auf dem SAP-Standard. Genau. Wir nutzen das Vorgehen, so wie die SAP die E-Rechnungserstellung angedacht hat, genauso nutzen wir es auch. Also für den Endanwender, geht in seine Faktura rein, klickt auf Speichern und dann ist die Welt eigentlich für ihn vorbei.
Mhm.
Genau. Dann hat er eine E-Rechnung,
ja.
Das machen wir über die Nachrichtensteuerung und dann ist schon alles fein.
Okay.
Also da erfinden wir das Rad auch nicht neu sozusagen, sondern es ist eben so, dass, so wäre das ungefähr in einem Projekt, dass SAP-Hinweise, also OSS-Nodes eingespielt werden, sozusagen zur Aktivierung der E-Rechnung. Dann wird das Ganze konfiguriert und gecustomized in einem relativ geringen Umfang. Und dann wird, das ist das, was Kurt eben schon angedeutet hat, bei Erstellung der Faktura, sobald der User auf Speichern klickt, das ist die Transaktion V01, wird automatisch in dem Moment das so zugehörige E-Document, das ist der Fachbegriff in SAP, generiert. Und genau diese Art der Erstellung, die machen wir mit unserer Lösung, mit dem Arbeit E-Invoicing Monitor, ganz genauso. Und damit sind wir auch release-sicher unter anderem. Das heißt, das kommt so in etwa einmal im halben Jahr vor oder im Jahr, jetzt ist es ein bisschen seltener geworden, kommt eine X-Rechnungsversion 2.3.1. Mhm. Dann müsste einfach so eine SAP-Node eingespielt werden und dann sind wir damit auch entsprechend release-sicher. Das ist eigentlich auch das Charmante an der Lösung. Und das ist, glaube ich, auch das, was Kurt eben meinte, auch mit Standardnah unter anderem.
Ja, und es gibt so zum Beispiel im SAP-Standard Customizing gibt es einen Punkt, der sagt, ich habe irgendwelche Rechnungstypen. Mhm. Ich habe zum Beispiel 380 ist für uns in der SAP-Welt eine ganz normale Faktura. 384 ist ein Storno. Und da sagen wir an der Stelle halt, wenn wir im Customizing schon diese Tabellen haben, dann lass sie uns doch nutzen, bevor wir was Neues versenden. Weil unsere Intention ist, dass wir gegebenenfalls dem Kunden auch ermöglichen möchten, dass er von unserer Lösung, aus welchen Gründen auch immer, einfach auf die SAP-DRC-Lösung umschwenken kann.
Mhm. Ganz genau.
Ja. Wir müssen da nichts mehr migrieren, weil wir das in dem gleichen Umfeld bearbeiten. Somit haben wir eigentlich drei Möglichkeiten, wie wir das Ganze überhaupt verarbeiten können. Möglichkeit eins wäre für uns aus unserer Sicht, dass wir sagen, wir versenden alles per E-Mail aus unserem Cockpit, aus dem SAP heraus. Möglichkeit zwei wäre zu sagen, wir nehmen die SAP-Lösung, die DRC, und versenden dann halt die E-Rechnung lizenzkostenpflichtig aus dem SAP-DRC heraus. Und Möglichkeit 3 ist die Kombination von 1 und 2. Je nachdem, welche Anforderungen du hast. Wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein Unternehmen, was rein in Deutschland ist, oder du hast ein Unternehmen, was in Deutschland ist und eine zweite Gesellschaft in Frankreich hat zum Beispiel, dann musst du für die französische Firma ein DRC haben. Anders geht's nicht.
Weil du halt die Rechnung, das hatten wir ja vorhin erzählt, an dieses Corus Pro, also an diese staatliche Plattform, mitsenden musst. Ne? Aber du willst ja auch nicht die Rechnungsformate in unterschiedlichen Dashboards haben.
Das stimmt.
Das heißt, bei diesem hybriden Modell ist der Ansatz, dass wir die deutschen und die französischen Rechnungen alle dann entsprechend im Arbeit Invoicing Monitor hätten. Nur, dass der Versandweg, der dahinter steht, ein anderer ist. Ich weiß nicht, ob es eben schon so klar rausgekommen ist, aber unsere Lösung funktioniert so, dass sämtliche Rechnungsformate einfach direkt an den Endkunden per E-Mail ausgesendet werden.
Mhm.
Und für Frankreich bräuchten wir, wie gesagt, diese Versendung an Corus Pro. Und da würde man dann entsprechend eine Schaltfläche, oder haben wir eingebaut, in den Arbeit Invoicing Monitor, der dann im Hintergrund die DRC triggert. Und so haben wir das vereinheitlicht in einem Dashboard.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr cool als Lösung.
Also für die von Nicolas angesprochene Rechnung Sachbearbeiterin, das ist ja so, die klickt auf die gleiche Schaltfläche. Genauso wie ihre Kollegin in Frankreich, die klickt auch auf die gleiche Schaltfläche. Nur die Schaltfläche weiß sozusagen im Hintergrund, oh, ich bin in Frankreich oder ich bin in Deutschland. Mhm. Und demzufolge schieben wir den Kanal entweder direkt in den SAP-Standardversand oder über die DRC. Also selbst wenn wir eine Schulung machen wollten, könnten wir sagen, pass auf, wir machen eine Schulung. Es ist uns völlig egal, wer da kommt. Ob da Deutsche kommen, ob da Franzosen kommen, ob da Mexikaner kommen, ob da meine Angolaner kommen. Ich weiß allerdings gar nicht genau, ob es Angolaner heißt.
Das gucken wir gleich nochmal an.
Die kannst du alle in einer Schulung abfrühstücken, weil die alle das gleiche Produkt benutzen, unabhängig davon, was dahinter ist.
Genau.
Sagen, unabhängig davon, was im Hintergrund passiert.
Genau, und alles technisch gesehen basiert auf diesem Objekt E-Document. Ne? Mhm. Also klar, haben wir ja jetzt hoffentlich rausgearbeitet, die gesetzlichen Vorschriften sind andere, aber technisch ist das alles in SAP das E-Document.
Das heißt, man muss sich nicht mal umgewöhnen, wenn man jetzt irgendwas anderes bedienen möchte, wenn man das...
Genau, okay, und das Ziel ist ganz klar, wie gesagt, dass sich für den Fachbereich im täglichen Doing nach Möglichkeit nichts ändert. Der Buchhalter klickt nach wie vor, wie es heute auch schon macht und viele auch schon Jahrzehnte machen, auf die VF01 und alles passiert im Hintergrund. Und man kann es halt, wie gesagt, auch über einen Nachtjob, über eine Hintergrundverarbeitung dann auch entsprechend automatisieren.
Ich meine, die Lösung kann ja auch nicht sein, dass nur weil du eine E-Rechnung einführst, jetzt irgendwo jemand sitzt und 3, 4, 5 Klicks pro Rechnung mehr machen muss. Das willst du ja nicht. Du willst es ja eigentlich...
Man will es ja vereinfachen, verbessern, den Prozess.
Zumindest willst du genau bei dem bleiben, was du heute hast.
Das ist das Mindeste, ja.
Das ist das Mindeste. Und wenn du heute sagst, ja, da kommt mein PDF hinten per Mail raus und wird versendet. Mhm. Ja, dann bleib doch einfach bei der Lösung.
Also Markus Lanz hätte jetzt gesagt, Richard, da muss man sich auch mal ehrlich machen.
Das Ganze. Ich höre das zu viel.
Dieser ganze Prozess bietet für die allermeisten, also die Einführung des Invoicings, keinen wirklichen Benefit. Also viele, was das tägliche Doing angeht, viele Unternehmen haben ja heute schon EDI, PDF und haben ja schon eine Form der elektronischen Rechnung sozusagen. Es ist halt schlicht und ergreifend so, das ist für mich auch eine so dieser Kernbotschaften, der Gesetzgeber sagt, du musst das tun und zwar zeitnah. Und da wollen wir eigentlich als ABAT dann eine geeignete Lösung für bieten, die so ein bisschen auch das Prinzip hat, wie gesagt, keep it simple.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, und gerade diese Lösung, die ist bei euch ja mit Sicherheit auch aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus entstanden. Also wie gesagt, vor anderthalb Jahren ungefähr saßen wir hier schon mal zusammen und da haben wir geguckt, okay, was passiert? Naja, und jetzt sitzen wir hier und ihr habt quasi auch darüber berichtet, was passiert ist und auch was kommen wird. Also von daher, ja, sehr hilfreich, definitiv.
Ja, und wir haben jetzt mit natürlich das Cockpit bei mehreren Kunden laufen beziehungsweise gezeigt und haben also uns bemüht, auch jedes Mal den Kunden zu fragen, was fehlt dir denn? Mhm. Was fehlt dir denn für ein Feld? Und wir machen natürlich das, was wir am besten können, was wir am besten wissen. Und wir haben jetzt zum Beispiel heute gerade gelernt, uns fehlt die Kundenreferenz aus dem SD.
Okay.
Das haben wir jetzt heute Morgen eingebaut, so dass wir also auch ständig versuchen, besser zu werden und uns daran orientieren, was der Kunde uns sagt, welche Felder denn der Kunde braucht. Im Regelfall ist der Kunde mit dem, was er sieht, sehr zufrieden. Vielen Kunden gefällt zum Beispiel irre gut, dass wir anzeigen können, ob die E-Rechnung bereits ausgeziffert ist.
Ja.
Das hast du im Standard-Cockpit auch nicht. Oder vielen Kunden gefällt, wir haben den Storno-Prozess etwas vereinfacht. Beim Storno-Prozess musst du im Endeffekt die 380er, also die Faktura, sozusagen in den Status Storno kriegen, musst aber dann natürlich eine identische E-Rechnung mit dem Belegcode 384 nochmal versenden. Das ist im Standard eine Mordsklickerei.
Ja,
und da haben wir halt im Cockpit einfach einen Button für gebaut, der das Ganze im Hintergrund erledigt.
Der Buchhalter muss halt...
Den Storno-Button.
Genau,
den Storno-Button.
Ja, auch so ein geflügeltes Wort. Und genau, man muss halt als Buchhalter immer auf einen Blick nach Möglichkeit sehen können. Das ist mein Ursprungsbeleg und das ist der zugehörige Storno. Und dass die entsprechend zusammengehören. Ganz genau.
Das klingt sehr gut auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich auch irgendwie schon mal zusammengeschrieben, so als White Paper. So,
genau.
Wenn wir wirklich Zuhörer haben, die da Interesse dran haben, was ich verstehen kann, weil 1.1.2027 und
muss
tickt. Also,
ob man es will oder nicht.
Ja, richtig. Ja. Und die Lösung, die klingt ja sehr gut auf jeden Fall.
Ja, also klar, da helfen wir natürlich auch gerne weiter und ich denke mal, in den Shownotes werden wir auch entsprechend die
Vertragsunterlagen. Ja, auf jeden Fall. Also die Partner hier unten auch mit rein. Definitiv. Also Shownotes kommen das definitiv rein. Ich glaube, Blogbeiträge habt ihr dazu auch geschrieben.
Genau.
Ja.
Verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Und
wollen wir noch mal ein bisschen Druck aufbauen für den 1.1.27?
Hau bitte aus.
Ein Fakt. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, was es kostet, wenn du keine E-Rechnung versendest. Das ist zwischen 15 Euro pro Rechnung bis hin zu 1.500 Euro je Rechnung an Strafe. Der startet dann gerne von der Hardmap.
Aber das kann passieren.
Das kann passieren. Also das ist nicht so, wir sitzen das mal aus und das läuft schon. Die wollen da eventuell Geld von dir haben.
Also die Zusammenfassung ist eigentlich einfach, wie gesagt, die Zeit drängt. In Deutschland, aber auch in den anderen Ländern.
Ich wollte gerade sagen.
Man sollte sich erstmal, wäre unsere Empfehlung, einen Überblick machen. Wo bin ich als Unternehmen jeweils tätig? In welchen Ländern? Wann gilt was? Und dann muss ich aber auch zusehen, dass ich mir einen geeigneten Implementierungspartner für das Thema suche.
Aber wir haben, glaube ich, in dem White Paper auch so eine kleine Übersicht drin, wann welches Land unter welchen Konstellationen live geht. Denn es ist nicht alles so einfach wie bei uns in Deutschland. 800.000 und fertig ist das Ding. In Frankreich kommt dann zu der Betragsgrenze noch eine Mitarbeitergröße.
Okay.
Also da gibt es dann kompliziertere Regularien, wer wie wo was wann. Aber das haben wir eben auch in dem White Paper, glaube ich, mit drin als Hyperlink, sodass man da auch nochmal nachgucken kann, wo stehe ich denn, wo muss ich denn dann eventuell hin und wann muss ich hin.
Also wir haben gelernt, wer sich bis jetzt noch nicht mit E-Rechnung beschäftigt hat, muss es definitiv schleunigst tun.
Ja.
Ihr beide könnt da definitiv helfen.
Ja. Derzeit. Also erfahrungsgemäß, das ist auch das, was unsere Kunden und die Interessenten uns spiegeln, sind viele Unternehmen eher spät dran. Aber das kommt und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand, als die meisten denken. Also
aber auf der anderen Seite profitieren die jetzt, die es bisher noch nicht umgesetzt haben, von eurer Expertise, weil ihr das schon öfter gemacht habt und das jetzt auch so in Software umgesetzt habt.
Genau.
Das ist das Wort zum Sonntag.
Das ist das Wort zum Sonntag.
Vielen, vielen Dank euch, dass ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erzählt habt, was so passiert ist in den letzten anderthalb Jahren und ganz wichtig, 1.1.27.
Notieren. E-Rechnung.
Definitiv. Dann nochmal zusammengefasst, in den Shownotes packen wir nochmal einen Link zu dem Whitepaper dazu, wo es Informationen dazu gibt. Auf jeden Fall auch noch die Links zu den Blogbeiträgen dazu. Und falls ihr da draußen noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sap-x-plane.de. Gehen wir gerne drauf ein, auch wenn ihr Fragen an Kurt und Nikolas habt. Immer her damit. Und dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden, dass ihr Zeit hattet, darüber zu sprechen.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Auf bald, würde ich sagen. Spätestens Anfang 27 sehen wir uns wieder, um dann nochmal zu reflektieren, was denn da passiert ist. Tragt es euch in euren Kalender ein.
Sollen wir gerne machen.
Sehr gut. Und schöne Restwoche, würde ich sagen. Und bis ganz bald.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.